Sie gleich zu Beginn nach einer philosophischen Manier fragen darf, was bedeutet überhaupt Subsidiarität?
Das ist ein weites Feld. Vom Wort her könnte man sagen, es ist aus dem Lateinischen, nicht wie alle diese Fremdwörter, die man ja kaum buchstabieren kann. Viele Leute können mit diesem Zungenbrecher nichts anfangen. Subsidiarität, was heißt das? Das kommt aus der lateinischen Sprache, und zwar aus der Militärsprache. Mhm. Und zwar gibt es hier in der Militärstrategie eine Truppe, die sozusagen die Hauptkampftruppe ist. Und dann gibt es so eine Art Ersatzheer, das wartet dann im Hintergrund, ne, ob es eingreifen muss, wenn die erste Formation nicht zum Zuge kommt, nicht hinreichend erfolgreich ist, muss sie sozusagen ersatzweise eintreten und die Sache durchfechten. Es bedeutet also dieses Prinzip zur Aushilfe dienend. Und es gibt ja auch diesen schönen Begriff, also dieses schöne Wort, der Subsidiar, das ist so der Helfer, der Kaplan, nicht, eines Pfarrers. Mhm. Und damit kann man das vielleicht also deutlich machen.
Und was bedeutet der Begriff Subsidiarität im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips?
Ja, das heißt so viel wie Hilfe zur Selbsthilfe. Also das ist auf eine sehr einfache Formel gebracht, die ja heute allgemein im Umlauf ist. Ja, das ist ja doch schon ein Schlagwort geworden und fast alle Politiker reden davon, auch viele Kirchenleute sprechen von der Hilfe zur Selbsthilfe und das in allen möglichen Bereichen. Ob das um Entwicklungshilfe geht oder ob das um die Frage der sozialen Ausgestaltung Europas geht. Überall wird subsidiäre Struktur angemahnt und das bedeutet, dass der Vorzug den kleineren Einheiten zu geben ist und nicht die großen Zentralen immer das Sagen haben. Und das ist eine Sache, die durch alle gesellschaftlichen Bereiche läuft, auch der Kirche. Auch dort, das können wir ja vielleicht nachher noch besprechen, könnte man die Subsidiarität stärker berücksichtigen.
Ja. Das Prinzip der Subsidiarität wurde, wenn ich richtig informiert bin, das erste Mal 1931 in der Enzyklika Quadragesimo Anna formuliert. Ist das richtig?
Ja, dort hat Papst Pius XI. In einer sehr bedrängenden Zeit, also in einer sehr dramatischen Zeit, dieses Prinzip formuliert, und zwar in einer sehr klassischen Weise. Nur ist den meisten diese Definition heute nicht mehr geläufig. Es ist auch jetzt nicht der Ort, hier diese Definition vorzutragen. Ja. Entscheidend ist zunächst einmal zu sehen, in welchem Zusammenhang er dieses Prinzip formuliert hat. Ja. Welche Zeitumstände damals geherrscht haben. Das war die Zeit, also in der schon der Sowjetkommunismus sehr bedrohlich herangewachsen war. Und in Europa überdies auch noch der Faschismus sich anschickte, in Italien zur Macht zu kommen. Und in Deutschland der Nationalsozialismus. Also alles zentralistische, totalitäre Ideologien, in denen der Staat omnipotent war, also allmächtig, versuchte nun jede gesellschaftliche Initiative zu kontrollieren, zu drangsalieren, zu kujonieren. Nicht? Also, und hier sollte zugunsten der Person, also der freiheitlichen Mündigkeit der selbstbestimmten Person und der Selbstverantwortlichkeit von Personen ein Prinzip formuliert werden, das resistent ist gegen diese totalitäre Herrschaft.
Können Sie das etwas konkretisieren, wie das konkret aussieht, wenn zum Beispiel im Kommunismus dann das Subsidiaritätsprinzip verkündet werden sollte? Wie würde das konkret für die Gesellschaft aussehen? Was hätte das für Folgen?
Ja. Das würde bedeuten, dass man Abschied nehmen muss von einer Einheitspartei, von einem Zentralkomitee und wie diese ganzen Bezeichnungen da heißen, also die ja typische Merkmale einer totalitären Regierungsform sind. Überdies zur Subsidiarität gehört die Existenz nicht nur vieler freier Persönlichkeiten, sondern dass sie auch das Recht haben, sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen. Und zwar nicht aufgrund der Intervention des Staates, dass der Staat hier Vorschriften macht, nun Leute, müsst ihr euch hier organisieren, sondern die Freiwilligkeit dieses Zusammenschlusses ist ein typisches Kennzeichen für eine subsidiäre Gesellschaft. Man könnte auch noch einen anderen Aspekt hier reinbringen. zum Beispiel der Föderalismus, den wir in Amerika oder auch in Deutschland sehr stark ausgeprägt haben. Mhm. Und das ist eine Vorkehrung, die gegen jeden Zentralismus wirkt.
Und für Russland würde das konkret heißen, dass die zentrale Position, die Moskau noch einnimmt, auch gegenüber den einzelnen Regionen, wie zum Beispiel Sibirien, aufgeben müsste und das, was Sibirien selber von sich aus leisten und organisieren und verwalten könnte, an die Verwaltung oder an eine Regierung in Sibirien übergeben?
In etwa. Es ist eine Ermessungsfrage natürlich auch. Und eine Frage, in welcher Tradition ein Land vielleicht seit Jahrhunderten regiert worden ist. Also der Zentralismus Russlands ist ja keine neue Erfindung der Kommunisten, sondern es hat es wahrscheinlich auch schon unter den Zaren gegeben. Vielleicht nicht so ausgeprägt. Und es kommt darauf an, Stufe für Stufe in die Mündigkeitsfreigabe der Individuen zu betreiben, sie selber zu ermächtigen, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und nicht alles Heil vom Staat zu erwarten, von diesem großen Vaterstaat. Wir haben ja auch in Deutschland diese unselige Tradition eines staatlichen Zentralismus gehabt, vor allem unter den Preußen, die also hier...
Wenn Sie dazu vielleicht ein konkretes Beispiel geben?
Nun, ich komme aus einer Gegend, beispielsweise im Rheinland, nicht? Oder in der, an der Mosel. Ja? Wir sind ja auch von den Preußen, erstmal von den Franzosen und dann später von den Preußen kolonisiert worden, also sozusagen vereinnahmt worden in ein großes zentralistisches System. Und das hat den Rheinländern gar nicht gut gepasst. Also bei aller Fortschrittlichkeit, die damals vielleicht noch im Spiele war, infolge der Französischen Revolution. Aber gerade auch die Französische Revolution hatte zur negativen Folge eben diesen rationalistischen Zentralstaat, wo ein großer Kopf, ein Gehirn oder eine Hauptstadt oder eine politische Klasse nun über die Geschicke der einzelnen Regionen, der einzelnen Institutionen und Vereinigungen herrschte. Und es ist ein typisches Merkmal auch, dass hier der subsidiäre Aufbau der Gesellschaft von der Französischen Revolution jedenfalls nicht berücksichtigt worden ist. Mhm. Das war auch der Grund, warum sich die Kirche mit dieser Form von Demokratie, die doch auch eine sehr totalitäre Tendenz haben konnte, sich nicht verbinden könnte. In Amerika sah die Sache anders aus. Ja. Da hat es eine viel stärkere subsidiäre Tradition gegeben. Lesen Sie mal bei Tocqueville nach, wie hier schon die Bedeutung der einzelnen Ortschaften, Länder, vor allem der einzelnen Selbsthilfeorganisationen groß war und wie der Staat sich eigentlich nur in der Rolle eines subsidiären Akteurs verstand, der immer dann eintreten musste, wenn also die einzelnen für Selbstverwaltungskörperschaften nicht in der Lage waren, ihre eigenen Belange durchzusetzen.
Ja, ist vielleicht auch die Bürokratisierung, die wir immer stärker wahrnehmen, auch ein Phänomen dessen, dass wir das Subsidiaritätsprinzip zu wenig wahrnehmen. Das heißt also, dass die untere Ebene doch immer das machen soll oder sollte, was sie auch machen kann.
Ja, das ist ja ein großes Schlagwort im Moment, aber man sieht wenig konkrete Folgen. Deregulierung, ne? Wenn Sie mal sehen, was wir für einen Paragraphendschungel zu beachten haben, zu durchkämpfen, zu durchstreiten haben, wenn wir überhaupt erst einmal, wenn ein Unternehmer beispielsweise sich selbstständig machen will. Ich glaube, der muss einige tausend Seiten eines von Gesetzeswerken lesen, um überhaupt zu sehen, welche Vorschriften er zu beachten hat. Mhm. Es wird überhaupt den Leuten so wenig zugetraut, selber aktiv zu werden und selber Verantwortung zu übernehmen. Und wir sehen uns eher in der Rolle eines ausführenden Organs. Und alles ist im Grunde genommen ja verboten, was nicht ausdrücklich vom Staat bejaht worden ist oder geboten worden ist, nicht wahr? Statt genau umgekehrt zu fragen. Also man müsste eigentlich doch den Staat oder jeweils die große Zentrale vor die Herausforderung stellen, Leute, rechtfertigt einmal, warum überhaupt eure Aktivitäten notwendig sind. Können wir das nicht den kleineren Instanzen überlassen?
Ja, eine kurze Frage noch. Wir haben in Deutschland eine Gewaltenteilung, die Exekutive, Judikative und Legislative. Und könnte man sich vorstellen, oder können Sie sich vor allem vorstellen, dass das Subsidiaritätsprinzip sozusagen als eine Art viertes Prinzip mit eingeführt wird, dass immer dann, wenn gerade auch eine Tendenz der Bürokratisierung da ist, dann als, sozusagen als Prinzip aktiv wird und dann wieder Strukturen, die verwachsen sind, sozusagen aufzubrechen?
Ja, nun ist die Gewaltenteilung ja bereits ein Ausdruck einer subsidiären Geisteshaltung und Praxis, dass nämlich ein Staat sich nie verabsolutieren kann, weil hier kontrollierende, bremsende, ausgleichende, gewaltenteilende und damit auch machtkontrollierende Elemente vorhanden sind, die sich selber gegenseitig in Schach halten und hier versuchen, eine Balance zu machen.
Das heißt also, das Subsidiaritätsprinzip, obwohl es nicht explizit formuliert ist, ist implizit bereits in der Gewaltenteilung mit enthalten.
Ja, also wir haben in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland erhebliche Elemente von Subsidiarität. Das müsste man nun mal vielleicht ernster nehmen. Dazu gehört auch die Wahrnehmung von Freiheitsrechten, etwa das Eigentumsrecht, nicht wahr? Mhm. Wenn wir mehr Eigentümer hätten, also auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft zeigt sich ja eine gewisse Tendenz zur Monopolisierung oder dass sich Kartelle bilden und dass sich also unkontrollierbare Machtgebilde hier austoben können geradezu. Die soziale Marktwirtschaft ist ein typisches Beispiel dafür, dass so etwas nicht sein darf. Und man müsste dieses Prinzip viel kritischer ansetzen gegenüber diesen Zentralisierungstendenzen. Und meine ich, die Subsidiarität ist hier zugunsten der Person zu nehmen und von daher auch theologisch ganz besonders bedeutsam.
Wenn Sie dazu vielleicht noch kurz etwas sagen.
Ja, das Subsidiaritätsprinzip, wie das der Papst definiert hat, sieht zunächst einmal vor, dass die Einzelnen und ihre Gruppen zunächst selber zum Zuge kommen sollten und keineswegs in ihrer Aktivität und Verantwortungswahrnehmung gehindert werden darf durch eine höhere Einheit, letzten Endes durch den Staat. Das bedeutet also, dass wir zunächst mal ein Interventionsverbot zugunsten der Person haben. Und dann enthält das als zweite Dimension das Gebot der Hilfe zur Selbsthilfe. Mithin ist also die Subsidiarität bereits mit solidarischen Elementen verbunden. Es geht nicht bloß darum, nun also die Einzelnen mal so wurschteln zu lassen. Also mal sehen, also wie weit die jetzt mal kommt, versucht es jetzt mal, schön. Ja. Sondern wir stellen ja doch fest, dass viele das gar nicht die Kraft haben und auch oft nicht die Fantasie, oft nicht die Bereitschaft zur Verantwortungswahrnehmung haben und dass hier dann eben doch größere Gemeinschaften helfend einschreiten müssen. Nicht vereinnahmend, sondern helfend. Also im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist eine solidarische Aktivität.
Pater Ockenfels, was bedeutet das Subsidiaritätsprinzip für Europa? Was können wir daraus lernen?
Nach dem Krieg hat sich herausgestellt, dass die Europäer gemeinsame Interessen haben, etwa aus der schlimmen, tragischen Erfahrung heraus mit den totalitaristischen Systemen des Nationalsozialismus und auch des Kommunismus, die ja nun überhaupt keine solidarische und auch nicht im subsidiären Sinne, also subsidiäre Einstellung hatten, weil sie die kleineren Einheiten, vor allem die Personenrechte, mit Füßen getreten haben. Nun sollte also aus dieser geschichtlichen Erfahrung eigentlich doch eine Wertegemeinschaft entstehen. Dann stellte man allerdings fest, dass diese Gemeinschaft doch bestimmte gemeinsame Aufgaben auch wahrnehmen sollte, wo die kleineren Einheiten, also die Nationalstaaten, einfach überfordert sind. Und so hat man dann erstmal eine gemeinsame Außenpolitik zu formulieren versucht. Nicht? Mhm. Die Europäische Union ist der Versuch, dort, wo die Nationalstaaten nicht ausreichend zum Zuge kommen können, hier in einer größeren Gemeinschaftsform, genannt Europäische Union, also auch die gemeinsamen Werteinhalte in eine gemeinsame Außenpolitik hineinzubringen. Mhm. Auch gemeinsame gewissermaßen Rechtsstrukturen anzugleichen. Und könnte man hier natürlich sofort sagen, ja, das ist das überhaupt noch im Sinne der Subsidiarität? Und manche haben ja den Eindruck, dass auch in Europa sich ein neuer Zentralismus anbahnt. Mhm. Wir haben ja nicht etwa weniger Vorschriften dadurch bekommen, sondern eigentlich viel mehr. Ja. Das ist dann jetzt umgekehrt eine kritische Frage, ob dieses Prinzip Subsidiarität, das ja auch in die Verfassungen, in die Verfassungstexte der Europäischen Union Eingang gefunden hat, übrigens aufgrund einer Intervention von Helmut Kohl auch, der sehr stark hier die katholische Soziallehre hier mit reingebracht hat. Aber wir müssen uns jetzt in Berufung auf die Subsidiarität auch darauf verlassen können, dass wir keinen europäischen Einheitsstaat bekommen, sondern dass hier die Vielfalt, die Pluralität der Kulturen, die Selbstverantwortlichkeiten doch noch gewahrt bleiben und nur dort Einheitlichkeit herrscht, wo es um der gemeinsamen Wertvorstellungen willen notwendig erscheint.
Ja, glauben Sie, dass die Europäische Union dem gerecht wird?
Nun, manchmal habe ich den Eindruck, dass man hier vielleicht des Guten zu viel getan hat mit der Einheitlichkeit. Wir sehen ja, dass auch der Nationalstaat heute weitgehend in Europa jedenfalls relativiert worden ist. Er scheint sich aufzulösen, und zwar zugunsten eben der europäischen Einheitlichkeit, aber auch, und da legen wir großen Wert drauf, auch in die Regionen hinein, dass also die Einheiten doch wieder kleiner und überschaubarere Maße annehmen und dass die Regionen hier doch wieder eine stärkere Eigenmächtigkeit bekommen. Das, glaube ich, wäre die kritische Aufgabe von Subsidiarität oder der Berufung auf sie, dass man gegen jeden Versuch, hier einen zentralistischen Regelapparat zu finden, ja, Anspruch erhebt. Die Frage ist ja auch schon bei der gemeinsamen Währung gewesen, ob das wirklich nötig war oder jetzt schon zur rechten Zeit kommt oder ob das nicht eine zentralistische Regelung ist, die erst noch ihre Bewährungsprobe bestehen muss.
Ja, findet das Subsidiaritätsprinzip auch Anwendung im Rahmen der katholischen Kirche?
Ja, sie ist es ja, die dieses Prinzip überhaupt erst einmal in die öffentliche Problematik hineingebracht hat. Und es gibt sogar einen Papst, also der Nachfolger von Pius XI., das war Pius XII., der in einer berühmt gewordenen Ansprache, ich glaube, es war im Jahre 1943, gesagt hat, dieses Prinzip gilt nicht nur für die weltliche Gesellschaft, sondern es muss auch Anwendung finden innerhalb der Kirche. Nun könnte man natürlich sagen, die Kirche ist hierarchisch strukturiert, sie sei auch zentralistisch. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Lesen Sie mal auch die Texte des Zweiten Vatikanum. Ich meine, also von daher vor allem müsste auch die Subsidiarität stärker in der Kirche respektiert werden. Und ich meine, es fängt ja schon an mit der Familie. Das ist die Kernzelle sozusagen nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Kirche. Die kleine Kirche spielt sich zunächst einmal in einem familiären Kreis ab. Hier lernen die Kinder, auch die Erwachsenen, die Eltern, beten. Hier lernen sie, sich verantwortlich zu verhalten. Ja. Hier lernen sie Solidarität. Und zwar sehr konkret werden diese Tugenden eingeschliffen. Sie werden zur Selbstverständlichkeit. Und dann erst kommt die Pfarrgemeinde und darüber hinaus die Diözese oder ein Gemeindeverbund und dann eben doch die Weltkirche. Aber die Weltkirche hat ja nun nicht jedes Detail der Kirche zu regeln. Es sind doch viele Kompetenzen doch noch, die in der Familie wahrgenommen werden müssen. Nur wenn diese nicht wahrgenommen werden können oder wenn die Eltern hier nicht genügend Eigeninitiative ergreifen, da muss man sich nicht wundern, dass das dann alles immer auf die Gemeinde geschoben wird. Ja. Oder die Gemeinde schiebt es auf die Diözese. Und wenn eine Diözese vielleicht selber nicht den Mut hat, bestimmte Dinge, auch unangenehme Dinge, zu regeln, so ist sie geneigt, das oft alles nach Rom abzuschieben. Und die Römer, die sind dann in der Verlegenheit, in die Diözesen hineinregieren zu müssen. Ja. Aber das doch nur deswegen, weil die Diözesen dazu selber nicht in der Lage waren, das Problem zu lösen. Und so kommt dann dieser Vorwurf zustande, wir hätten einen Zentralismus in der Kirche.
Ja, das heißt, Ihres Erachtens berücksichtigt die Kirche durchaus die regionalen Bedürfnisse und Besonderheiten ausreichend.
Ja, aber das Subsidiaritätsprinzip setzt doch auch voraus, dass wir es mit eigenständigen, mit mündigen Bürgern zu tun haben, auch mit Bürgern der Kirche. Also von Leuten, die sich selber mitverantwortlich fühlen und die also das ihnen nun Zukommende als Laien etwa im Bereich der Politik, der Wirtschaft oder wo auch immer oder in der Familie eben zu wirken als Christen. Ja? Natürlich wird die Hierarchie deswegen nicht abgeschafft, aber die Hierarchie ist ja selber subsidiär gegliedert, ja? Von oben nach unten. Oder von unten nach oben, besser gesagt.
Ja, ja, ja.
Und hier hat ja zunächst einmal Vorfahrt die kleinere Einheit. Und bevor die größere zum Zuge kommt, muss man doch der kleineren erstmal die Chance geben, sich selber zu bewähren.